Lukas 22. Wer eine Bibel braucht, hier liegen überall welche rum da hinten.
Doch, der nimmt auf, scheinbar, aber das läuft nicht.
Dup.
Das war einfach nicht seltsam. Gut. Was macht das denn?
Was macht das Beste? Falls die Predigt vorher abbricht, für die, die online zuhören, Jesus stirbt für uns. So, okay. Lukas 22, Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nannte. Und die obersten Priester, wer das nicht weiß, weiß ich ja nicht. So ein, ich schätze mal, das weiß hier jeder. Aber das Passafest ist das eins der drei größten Feste der Juden. Und da freut man sich einfach so und denkt daran, dass man in Ägypten verschont wurde. Ne? Wo man das erste Mal ein Lamm schlachten musste, das Blut an den Türrahmen dran machen musste und der Engel des Todes, so was auch immer das für ein Engel war, hat die Häuser verschont, dessen Rahmen mit Unschuld, ne, bezeichnet war. So, und ja, und so war es Tradition für die Juden jedes Jahr aufs Neue, auch als sie dann in Israel waren und in Jerusalem und so weiter und ihren eigenen Tempel und Gottesdienst hatten, jedes Jahr aufs Neue an diesem Tag in Jerusalem reinzukommen zu den Priestern in den Vorhof mit dem unschuldigen Lamm oder einem anderen Opfer, so immer so, und das Volk hat die Sünden symbolisch mit der Hand durch den Priester, ne, den Hohepriester, so ein symbolisch auf das Tier gelegt und haben gesagt, meine Sünden sind jetzt auf dir, meine Schuld ist jetzt deine Schuld und deine Ungerechtigkeit ist jetzt meine Ungerechtigkeit. Denn es muss jemand oder etwas sterben für die Vergebung. Es muss bezahlt werden. Gott ist gerecht. Und wir brauchen nicht zu meckern, wenn wir hier zu schnell fahren und geblitzt werden. Bezahlen müssen ist gerecht. So, und es muss bezahlt werden, ob es uns gefällt oder nicht. So, und so musste das Volk das jedes Jahr aufs Neue machen. Kaum ist er aus dem Tempel, hat sich einen Fuß geknackst, hat geflucht oder so. Ach, so Scheiße und schon wieder Sünder. Aber nächstes Jahr gab es wieder ein Lamm. So ein Das Lamm selber, dieses Opfertier dort für das Volk, hat natürlich nicht die Sünden bezahlt. Aber es war ein Bild für das Lamm, das kommen würde, auf das die ganzen Juden über tausende Jahre warten. Prophezeit von Mose an, so ein, dieses eine Lamm, das so perfekt ist, dass es, und so mächtig und so heilig, dass es fähig ist, einmal zu sterben und wieder aufzuerstehen und alle Sünden der ganzen Menschheit zu tragen. Die das Lamm annehmen und ihre Hand symbolisch im Geist auflegen und sagen, meine Schuld ist jetzt deine, stirb für mich und gib mir Leben. Ja. Und für Christus hier, für die Menschen ist es so wie für uns Weihnachten wahrscheinlich, denke ich, für die Juden. Ne, wie, oder Ostern oder was auch immer. Ne. Ein Fest, das einmal im Jahr kommt und man hat seine Tradition, jeder seine so ein bisschen als Familie und, ne, und man denkt an das, worum es an dem Feiertag gerade geht, ist halt Tradition. Ne? Aber hier ist halt Christus und heute wird er das letzte Passamal mit seinen Jüngern feiern und dann, ne, er sitzt halt hier und den Blick will ich, dass wir den heute haben, nochmal ganz speziell, er sitzt hier und weiß, ich bin dieses Lamm, das heute geschlachtet wird. Ne? So ein und die obersten Priester und Schriftgelehrten, die suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und er besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihnen an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und sie kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Ja. Judas habe ich nie verstanden. Ne? Früher habe ich immer einen Judas gesucht. Entweder in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder in der Familie oder in der Gemeinde später, ne? So ein irgendwie jemand, der mir schadet oder der nicht ehrlich mit mir ist oder so. Ist eine Macke von mir. Sei gesegnet, wenn du sowas nicht hast, ne? Aber ich dachte immer, ich wollte immer jedem gefallen und dachte, jeder Max fordert irgendwas von mir oder ich, ne, muss gefallen. Und dann später kamen die Drogen und so weiter und dann kamen noch andere Sachen dazu, ne? Paranoide Sachen, so Ängste, wie jeder will mir nur was Böses und so weiter. Und also ich hatte immer ein Problem mit einem Judas. Mit irgendwas, was mich hintergeht in meinem Leben. Und erst durch Jesus bin ich da, habe ich da Freiheit bekommen. Der mir sagt, so, suche nicht den Judas und offenbar den und schmeiß den raus aus deinem Leben. So, sondern guck dir an, wie Jesus, der wusste, dass Judas, ne, der hatte ja das Geld, die Kontrolle über das Geld, das war sein Job bei den Jüngern, dass er in seine eigene Tasche arbeitet. Ne? Zwei für mich, eins für Jesus. So, ne? Jesus wusste auch, dass er ihn überliefern wird und verraten wird. Für 30 Silberlinge. Ne? Was jetzt viel Geld ist, aber so viel nun auch nicht. Das war ein üblicher Preis für einen Sklaven. So ein, und trotzdem ist Judas die ganze Zeit dabei, im engsten Kreis, hört die Worte Jesu, sieht die Wunder, erfährt die Liebe und die Gnade Gottes an sich selber auch, ne, und war bestimmt auch oft in Scham. Du siehst das später, wo Jesus gekreuzigt wurde, so wo Judas nicht mehr klarkommt und sich selber umbringt, ne, weil er die Gnade nicht mehr findet und die Vergebung. Du siehst, dass es ein Mann war, der irgendwie getrieben war, aber trotzdem Jesus nah sein wollte, aber es ging nicht. Ne? So, weil er zu sehr an seinem Leben gegangen hat und an seinen Profit. Und das ist interessant, weil hier kommt Satan selber. Ne? Ich meine, wir werden nicht vom Satan, denke ich, so wichtig sind wir vielleicht nicht so von ihm persönlich so ein versucht. Ne? So ein, aber von den anderen Dämonen, die im Namen von ihm geschickt werden oder kommen. Ne? So, und hier ist Satan selber, so wie er auch dann in der Offenbarung sein wird, in diesen letzten 7 Jahren, die wir letzte Woche gesehen haben, die Trübsalzeit, ne, im Antichristen. Auch da wird Luzifer selber dann wohnen und handeln und herrschen. Ne? So, die ganze Zeit suchen diese Schriftgelehrten, wir sind ja durchgegangen, Vers zu Vers, irgendwie einen Weg, ohne das Volk auf sich zu setzen, Jesus zur Seite zu bringen. Ne? Weil wir wollen nicht, dass der in unserem Leben reinfuscht und bestimmt, was wir zu tun haben und zu denken. Ne? Auch von außen her schafft man das nicht. Und auch Satan selber ist nicht fähig, von außen her die Gemeinde Jesu und uns auch als einzelnes Glied zu beherrschen. Ne? Ich weiß nicht, ob Jakobus das ist oder Paulus. Ne, da gibt es so einen Bibelvers, wo es heißt, fliehe der Versuchung und so flieht auch der Satan von dir. Wir haben immer noch die Kontrolle, denn wir haben den Heiligen Geist. Deswegen ist es so nicht möglich, dass ein wiedergeborener Mensch, ich sage bewusst wiedergeboren, jemand, wo der Heilige Geist wirklich im Herzen wohnt und nicht nur jemand, der sich Christ nennt, ist es unmöglich, eine WG zu machen mit einem Dämon. Also wir können nicht besessen werden. Ja. Gut und böse verträgt sich nicht so gut. Aber von außen darf er pieksen. Ja, das sind die Pfeile. Aber wir haben ein Schild bekommen und so einen Glauben, Christus. Und Christus ist viel stärker als jeder Feind. Und es muss uns bewusst sein, wir sind sicher, wenn wir in der richtigen Sicherheit wohnen. Und das ist für uns halt Christus, der uns alles ist. Aber Satan findet immer einen Weg. Zum Beispiel eine Ehe kann nicht zerstört werden von außen her, wenn alle beide Partner sagen und sich entscheiden, so wie Gott sich entschieden hat, ich liebe meine Partner. Ne? Ich bleibe treu. Nicht nur treu im anderen Geschlecht, sondern treu auch in dem Bund, den man gemacht hat, sich zu lieben. Und sich einander zu dienen und jeder sich gegenseitig unterzuordnen. Ne? Aber wenn der Satan von innen schafft, reinzukommen, so dann kann eine Ehe, auch wenn zwei Christen sind, zerbrechen. Und das ist, wenn einer von beiden nicht mehr bereit ist zu lieben. Und treu zu sein. Und so ist es auch in der Gemeinde, und ich muss das leider so oft sehen, so dass tolle Gemeinden, die auch gesunde Lehre hatten und tolle Christen, auch tolle Leiter und so weiter, dass die zerbrochen sind, so weil der Leib nicht zusammengefügt war in einem, ne, sondern ja, Leute es zugelassen haben, dass Spaltung reinkommt. Ne. Wir Menschen mit unseren Beziehungen, wir sind super empfindlich, ne, und wir müssen darauf achten, ganz bewusst zu leben und auch darauf achten, so dass wir selber funktionieren, denn Judas wird immer da sein. Der Satan wird immer wirken wollen. Das wird Gott nicht verhindern. Ja. Aber wenn wir zusammenhalten, dann sind wir stark genug, gegen ihn anzukämpfen. Ja. Aber Christus muss hier verraten werden. Vers 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote und an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht mal hin und bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, naja, klar, aber wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gästezimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Ja. Ist eigentlich total unbewegend, aber doch bin ich total bewegt, wenn ich das sehe, einfach Christus. Ich meine, 2018 haben wir jetzt, oder? 19? Nee, 18. Danke. So, ne? Wir haben 2018 die gleiche Situation, sagen wir, heute ist Passa, Jesus, ne? Wir, wenn wir Jesus jetzt sehen würden hier draußen, so, dann würden wir einen Obdachlosen sehen. Jemand, der 3 Jahre schon auf der Straße lebt, auf Wanderschaft, ne, der sich natürlich wäscht und ab und zu einkehrt in irgendwelche Häuser und ne, ist jetzt nicht dreckig oder stinkt, aber er ist obdachlos, wenn du es so willst. Ne, und weißt du, und hat kein Geld im Hintergrund auf der Bank oder so, wo er sagen kann, wir finanzieren das. Ne? Aber Gott hat halt seinen Plan mit uns Menschen und das ist wieder dieser Punkt halt, wo ich in Demut komme und einfach sage, ja, es ist total egal, wer ich oder andere Christen von außen her als Menschen sind in dieser Welt. Es spielt keine Rolle von dem, wozu sie berufen sind. Ne? So, es ist egal, ob ihm pinke Haare hat, so ein, ne, oder ganz gestylt ist, so ein worauf es ankommt, sind Menschen so, die vom Herzen her sagen, Gott, ich will dich. Guck dir diese Jünger an. Auch die werden heutzutage, 2018, nichts Bewegendes. Jesus hat sich die Jünger gewählt, so, aber nicht nach ihrer Qualifikation als Mensch. Ja. Es waren einfache Menschen. So ohne große Wirkung in der Welt oder ohne großes Wirken und Reichtum und was auch immer. So Connections. Es waren einfach nur ein paar Leute, so wie wir hier sitzen. Ja. Ganz normale Typen, ganz normale Menschen. Aber Christus kriegt Visionen und er ist im Kontakt mit seinem Vater und er wird vorbereitet für den nächsten Tag, der kommt. Ja, und vielleicht sieht er im Traum da den Wasserkrugträger und so weiter und so. Aber weißt du, diese armen Menschen, sag ich mal, nur vom Weltlichen her, die kriegen hier ein besonderes Zimmer, wo eigentlich nur die Reichsten der Reichen rein durften oder sich das leisten konnten. Ne? Das ist so, als ob du hier rumgehst und sagst, ja, wir wollen einen Gebetskreis machen. Ich weiß ganz genau, hier irgendwo ist jemand mit einer goldenen Tasche, der rennt hier rum, so dem folgen wir jetzt. Ne? Und der geht gerade ins 5-Sterne-Hotel, das hier überhaupt, glaube ich, gar nicht gibt in Görlitz, weiß ich nicht. Ne? Und dann sagt er, ja, alles klar, hier, wir sollen beten heute. Okay, dann fahrt ganz hoch ins Penthouse, wir haben euch schon alles vorbereitet. Snacks kommen auch. Ne? Ich meine, das ist halt Christus, der getragen wird irgendwie und der Plan wird erfüllt, so spektakulär, wie man es als Mensch nicht organisieren könnte. Ne? Und genauso ist es auch für uns ganz privat. Ich meine, wir sind nicht Christus, wir sind auch nicht die 12 Jünger, aber wir sind genauso Jünger Jesu. Wir stehen genauso in der Berufung und in der Auserwählung, genauso im Plan Gottes. Und auch wenn unsere Leben vielleicht zu denen mir langweilig wirken oder unspektakulär oder unwichtig, so ein, nichtsdestotrotz haben wir genau die gleiche Autorität und Berufung bekommen. Ja. Selbst wenn du berufen bist, in Stille zu leben und dich freuen kannst an Haus und tollen Job und Familie, so ein, ne, und nicht groß spektakuläre Sachen kommen im Geistlichen, so ein, bist du trotzdem genauso wichtig im Ganzen, so ein, wie die, die Action machen müssen und Wunder tun. Ne? Was mir aufgefallen ist, und ich kann das verstehen, dass es Christen schwerfällt, die gerade in ihrem Leben dazu berufen sind, normal zu leben, wie ein Mensch halt lebt, dass sie da drin halt schnell müde werden und total vergessen, dass sie eine Berufung haben. So ein jeder von uns, egal wo wir gestellt sind, wir haben Verpflichtungen bekommen und die Verpflichtung ist halt, Gott zu suchen und bei ihm so nah wie möglich zu sein. Christus hat versprochen, wer in mir bleibt, der hat gute Früchte. Ist nicht wichtig, ob du 20, 70 oder 100-fach hast, das ist kein Zeichen von Glauben, sondern das ist nur ein Zeichen von der Berufung, die du hast als Mensch. Ne? So ein, aber in Christus bleiben ist so wichtig, gerade heutzutage. Ne? Und lass nicht zu, dass der Satan dir das nimmt, weil dann ist er in die Beziehung zwischen dir und Gott gekommen und da ist eine Spaltung entstanden. So ein, ne? Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, oh, mich hat das herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, aus seiner Perspektive, er weiß, er wird jetzt leiden, er wird sterben, er wird gequält, er wird bespuckt. Und auf ihn wird man urinieren und den Bart ausreißen und ihn auslachen und seinen Schlüpper oder was auch immer, sein Untergewand so verlosen und Witze drüber machen. Ne, er weiß, was auf ihn zukommt. Und das Schlimmste überhaupt, so ein, dass er Sünder wird und von Gott, dem Vater, das erste Mal überhaupt getrennt ist. Ne? Das ist sein wahres Leid, so warum er Blut schwitzt im Garten Gethsemane. So ein, Gott, warum hast du mich verlassen? Ne, diese Trennung zu erfahren, so ein, als Mensch, ganz bewusst. So ein, ne, aber stell dir das vor, du weißt, heute nach dem Abendbrot geht's los. Du hast nochmal Abendbrot mit deiner Familie und mit deinen Freunden, lecker. Ne? So, aber das Abendbrot dient nur dazu, zu zeigen, ja, ich werde heute sterben. Und die nächsten Tage werden qualvoll. Ne? So, aber er sitzt hier halt so und dieses Passa, was er jetzt den Jüngern schenkt, und dieses Brot und diesen Wein, den er gleich gibt, so ein, das ist für ihn was. Da hat sein Herz sich nachgesehnt, dass dieser Moment kommt, wo er zusammensitzen kann. Ja. Und sagen kann, hier ist mein Blut und hier ist mein Leib. Hier bin ich. So ein, und das ist ein Geschenk, das euch Freude machen soll. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Abendmahl gemacht habe und dabei nichts empfunden habe. Ja. Halt gemacht, weil man es machen muss. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht, naja, so ein. Aber dieses Abendmahl hier ist ganz bewusst. Deswegen feiern wir auch heute Abendmahl. So ein, mich hat's verlangt, bevor ich leide. Denn Vers 16, ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch und er dankte. Und er sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sag euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Ja, noch was Freudiges, eine freudige Nachricht in dem Traurigen hier. So ein, im Reich Gottes gibt es dann Wein und Jesus wird mittrinken. Da freue ich mich drauf. Der muss echt toll sein. Ja. Und er nahm das Brot und er dankte und er brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ja. Die Jünger verstehen hier nichts. Das macht für die überhaupt keinen Sinn, was er da gerade sagt. Die trinken, okay, essen das Brot, alles klar, so ein, das ist dein Leib, das ist dein Blut. So ein, okay, ein bisschen weird, aber wie auch immer, ist Jesus. Ne? Das wird schon Sinn machen. So ein, weißt du, aber später dann, als er auferstanden ist und sie sich versammelt haben, er gesagt hat, okay, ich werde gleich auffahren, ihr wartet, bis ich komme. Und er dann war weg, ne? So, dann haben sie sich in Jerusalem irgendwo getroffen, so, und haben Abendmahl gemacht und gebetet und Bibel gelesen und das erklärt, ne, und Lobpreis gemacht. So, ne, und haben gewartet, dass der Heilige Geist kommt, die Kraft, die er versprochen hat. Ne, und weißt du, und da haben sie das Abendmahl, denke ich, mit ganz anderen Augen gesehen. Ne, das ist mehr als einfach nur Weinkippchen und Brot schnapperieren, ne, oder sich einbilden, dass es wirklich Blut oder wirklich Brot ist, Fleisch ist, ne, sondern tut das zu meinem Gedächtnis. Nicht diese Worte aufzusagen, sondern wir tun, nicht ein bestimmtes Ritual zu haben, wie wir das einnehmen, weil in der Bibel ist es einmal so, zuerst Blut, dann Brot, und auf der anderen Stelle ist es erst Brot und dann Blut. Ne? Es gibt kein Ritual, aber daran, woran wir denken sollen und warum wir uns zusammentreffen sollen und das Abendmahl nehmen sollen, ist dran zu denken und zu freuen, Christus hat bezahlt, und zwar freiwillig, im vollen Bewusstsein. Ich darf jetzt jederzeit zu meinem Gott kommen, auch in der Gemeinschaft, egal was für Penner wir auch sind oder wie hartherzig wir sein können. Wir dürfen jederzeit, zu jeder Sekunde, dank Jesus Christus, weil er auch auferstanden ist, dürfen wir zusammenkommen und uns gegenseitig segnen und sagen, uns ist vergeben. Und ich bin Sünder und ich habe Sünde getan. Und ich bin vielleicht ein schlechter Christ oder, ne, weil ein schlechter Ehepartner, weil dieser Bund ist ja eine Ehe mit Gott. Und wir sind die Braut und erste Bräutigam. Ich bin dann nicht der beste Ehepartner. Ich bin nicht so treu wie er. Aber das ist egal, denn sein Blut ist so mächtig, seine Reinheit und seine Macht so, dass wir weitergehen dürfen in Freude. Wir brauchen nicht mehr zurückschauen oder links und rechts, sondern wir können nach oben stehen. Und wenn wir fallen, sagt Paulus, können wir diesen Staub abschütteln und können weitergehen mit der gleichen Freude wie vorher. Das ist unser Christus. Was im Lukas leider nicht steht, ist, wo der Petrus dann noch gebadet wird. Also nicht gebadet, aber die nehmen das Abendmahl hier und keiner versteht, worum es da eigentlich geht gerade. Aber Petrus, natürlich super eifrig, der Typ. Sie stehen davon auf, oder Christus steht dann auf, geht zur Seite, nimmt sich eine Schürze, die die Sklaven tragen, und nimmt eine Schüssel mit Wasser und einen Krug, und kommt zu jedem einzelnen Jünger und sagt, hier, gib mal deine Quanten. So, und fängt an, diese Füße zu schrubben. Und da ist Petrus halt total entsetzt. Und ich denke, zu ihm kommt er wahrscheinlich als erstes, weiß ich nicht, aber Petrus versteht null die Bohne. Er sagt so, das kann nicht sein, dass du mir hier die Füße wäschst. Du bist doch Jesus, mein Herr, du bist Gott. So ein, das lass von mir sein, geht nicht, echt, da komme ich nicht mit klar. Und guckt Christus ihn an von unten, kniend, und sagt, hey Petrus, so ein, jetzt habe ich es vergessen, hilf mir mal.
Ja, dass es halt einfach so sein muss,
sagt er. Mit dem Baden.
Ja, das kommt ja erst und dann sagt Petrus, dann wasch alles andere auf.
Ja, genau. Ne, er sagt, es muss sein, ansonsten war so immer so ein. Und dann sagt Petrus total entsetzt so ein, ja, okay, dann bade mich komplett. Ja, und dann guckt Christus ihn wieder an und ich denke, lächelnd so ein, ne, und sagt so, hey Petrus, du brauchst nicht mehr gebadet werden. Ja, du hast es nicht mehr nötig, komplett gewaschen zu werden, denn mein Blut hat dich komplett gereinigt. Mein Tod wird dich komplett heilig machen. Ja, und meine Auferstehung wird es beweisen. So ein, aber deine Füße müssen gewaschen werden. Und so ist es. Und wir kommen zusammen mit dreckigen Füßen. Immer. Wir sitzen alle hier in diesem heiligen Gewand von Christus, weil er unser Erlöser ist, der bezahlt hat für uns. Die Kaution bezahlt, wenn es Gericht ist. Ne? Wir alle waren klug genug zu sagen, ja, das will ich. So, ne? Von daher, aber egal wie menschlich ich mir auch vorkomme oder mich sehe und wie schwach und nicht gottähnlich, so ein, wir sitzen alle nur hier mit maximal dreckigen Füßen. Und das ist das Abendmahl. Wir kommen dorthin, um uns zu erinnern, Wir sind gerecht in Christus zu 100%. Uns ist vergeben. Ich darf mich daran freuen. Das ist das Geschenk Gottes. Es zählt nicht mehr, ob ich schwach bin. Das Einzige, was Realität ist und wichtig ist, ist anzuerkennen, er ist stark. Und er muss nicht nochmal geschlachtet werden, sagt die Bibel. Einmal, das gilt für alle Ewigkeiten. Deswegen lasst uns heute Abend mal nehmen, nicht in Selbstgeißelungen, was für ein schlechter Mensch ich bin, sondern in dem, worum Christus uns wirklich gesagt hat, wir sollen uns erinnern. So ein, das Abendmahl ist nichts Trauriges, es ist ein Freudenmahl. Das Abendmahl ist nicht der Ort, wo man anfängt, seine Sünden zu gestehen und Buße zu tun. Es kann ein Ort dafür sein, okay, hatte ich auch schon oft. Aber das Abendmahl ist nicht das. Das Abendmahl ist der Ort, wo man hinkommt und sagt, ja, du kennst mich, ich bin Sünder. Danke für deine Gnade. Und danke für dein Blut. Ja, dass du in deiner Unschuld dich schuldig gemacht hast für mich. Und für dein Leben, für deine Zeit, die du hattest und hast in der Ewigkeit, so, dass du das geopfert hast für mich, so dass ich leben kann. Und auch ich möchte in diesen Fußstapfen treten. Christus ist ein Geschenk. Also lasst uns nicht daraus eine Perversion machen, so ein, die irgendwas daraus bastelt, was menschengemacht ist und einem genau das raubt, wofür es eigentlich da ist. Im 1. Korinther, ich werde es lesen. Lasst uns noch zu Ende bringen. Wo war ich? Ne, das machen wir nächste Woche. Vielleicht kann jemand das Abendmahl austeilen. Lasst uns zusammen machen. Paulus hatte zu den Gemeinden Korinth auch was zum Abendmahl gesagt, weil die haben das ein bisschen, war eine sehr charismatische Gemeinde, ne? Und auch ein sehr, ich sag mal, Kindergarten, so geistlich gesehen, ne? Eine tolle Gemeinde. Also ich meine, ein bisschen was hätte ich gerne hier von den Korinthern, ne? So ein, weil da ging es echt ab geistlich, ne? Und die haben die Geistesgaben und wirklich geliebt, ne? Was schön ist, aber es hat halt ein bisschen Ordnung gefehlt und ein Erwachsener, der vielleicht sagt so, okay, wir machen das gesitteter, ne? So ein, aber die haben auch gern zusammen gegessen und getrunken. Es war eine tolle Gemeinschaft auch, ne? So ein, haben da Abendbrot gegessen, Wein getrunken, hatten eine Freude, wenn sie zusammenkamen, Familienfest, ne? Das Problem dort war halt so ein, dass die gesagt haben, komm, lass uns Abendmahl machen, aber im Endeffekt haben sie nur gegessen und getrunken, das war's Abendmahl, ne? So ein, und ein ganz anderes Abendmahl als Jesus hier macht, weil er hat ja auch gegessen und getrunken mit den Jüngern, ganz normal Wein, lecker Fleisch, ne? Barbecue und Brot dazu und ein paar Dips, so ein, Oliven, ne, der Tisch war reich bedeckt, so ein, war was Freudiges, das Passa zu feiern, ne, so ein, und, so ein, aber bei ihm war es halt so ein, es gab Zeiten der menschlichen Freude, und die haben viele Christen von sich aus mit anderen, ne, aber dann gab es halt auch den Moment, wo man dann ankommt und sagt, okay, jetzt möchte ich auch geistliche Freude, und jetzt möchte ich auch in der Gemeinschaft, Gott laut machen und ihm einfach hier reinholen mit ins Gespräch. Ne? So, und so kommt Paulus, weiß zurecht und sagt so, Leute, wartet, bis alle da sind, und dann feiert das zusammen. Ne? Und denkt auch dran, wofür es ist, Vers 23 in 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also so oft wir das tun, denken wir dran, wir haben einen neuen Bund mit Gott, einen Ehebund. Solange wir das Brot essen, denken wir an Christus. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich deswegen selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also nicht der Pastor überprüft, sondern jeder soll sich selber prüfen. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch auch viele Schwache und viele Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen und so weiter. Und so ist es wichtig, wenn man das mal nimmt, auch wenn es nur in dem Fall hier Traubensaft und Knäckebrot ist, das zu alt ist. Ich hatte keine Zeit, Neues zu holen. Aber auch wenn das hier nur eine Symbolik ist, für was passiert ist, ne, was man nur würde sich im Kopf holt, sagt Paulus hier trotzdem, passt auf, dass ihr nicht ein Leben führt in einer christlichen Gemeinschaft, aber ohne Christus. Weil wenn du dann nur als Tradition deinen Becher kippst und du denkst, machst, da sind viele krank geworden oder sogar schon gestorben. Und so ist es halt im Moment, es ist was Heiliges trotzdem, wenn man sich besinnt auf das, was passiert ist. Bei mir vor 17 Jahren, ich weiß nicht, wann ihr euch bekehrt habt, im Herzen wirklich, es gab aber einen Moment, da ist es passiert, dass es Klick gemacht hat und man hat das Lamm gesehen und hat sich entschieden. Und wenn das noch nicht passiert ist, dann sollte man sich selber prüfen, habe ich das wirklich verstanden? Weil dann sollte man das nicht feiern und sagen, danke, dass du mich gerettet hast, weil man noch nicht gerettet ist. Von daher prüf dich. Ich für mich weiß, ich habe meinen Christus angenommen mit Freude. Und weiß auch immer mehr mit Freude, ich bin ein schwacher Mann. Bin halt ein Mensch. Aber das, was Stärke ist bei mir, das ist mein Gott. Und der ist vollkommen gut, deswegen lass uns das Abendmahl nehmen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn gegeben hast. Auch wenn ich noch vieles davon nicht verstehe. Und so glaube ich dir, Vater. Und ich danke, dass du als Mensch hier gekommen bist, als Christus, als Erlöser, als Retter. Und Herr, wir danken dir, dass du deine Unschuld gegeben hast, damit wir unschuldig werden können und dass du bezahlt hast, weil du wolltest aus Liebe. Ja, dass du nicht bezahlt hast, weil wir hier tolle Menschen sind oder besser als irgendjemand anderes, sondern weil wir alle gleich Sünder sind und hoffnungslos. Vater, dass du einen neuen Bund gemacht hast mit deinem Blut. Einen neuen Bund mit uns Menschen, der viel inniger ist als damals im Garten Eden. Viel persönlicher und viel tiefer, denn Vater-Kind ist schon eine tiefe Beziehung, aber Ehemann und Ehefrau ist um einiges intensiver, denn es bleibt, bis man stirbt. Ist ein freiwilliger Bund. Vater kann sich seine Kinder nicht aussuchen, die Kinder dem Vater nicht. Dafür danke ich dir, dass du uns die Wahl jetzt gegeben hast. Und ich liebe dich und ich danke dir, dass du mich bekleidet hast mit Gerechtigkeit. Vater, danke dir für die Liebe. Jesus, und wir wollen dir auch danken für, ja, für dein Leib, für das Leben, das du gelebt hast und gegeben hast. Ja, dass du die ganze Zeit seit deiner Geburt den Blick auf dein Leiden hattest und ja, du warst bereit, ein Kreuz zu tragen, bereit, dich selbst zu sterben, dich zu verleugnen, du. Dich hat's gesehnt, Gemeinschaft zu haben. Ja, du bist geboren, um zu sterben und, ja, und ich danke dir, dass du da treu warst und treu bleibst. Ich danke dir, dass durch deine Treue wir sicher sind. Und ich möchte auch dir nachfolgen, das Kreuz tragend, mich selbst verleugnen, in dem Maße, wie es mir möglich ist als Mensch. Und wie du es mir gibst, in deiner Gnade. Ich danke, dass wir einen neuen Weg haben und ein neues Leben. Ja, danke für dein Leib und für dein Leben. Amen.
Lass uns mal ein, zwei Lieder singen. Ich werde beten. Vielleicht hat auch jemand was zu sagen. Dann kann man das